Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Eichhorn Coaching. Mein Name ist Alexander Eichhorn und in dieser Folge geht es ja um Rohstoffoptionen, um COT-Daten, Terminstrukturkurven und Co. Ich habe ungefähr 4 Seiten Stichpunkte aufgeschrieben, also ich denke, es wird eine hoffentlich wieder geile Folge für euch, ja, einige Dinge zu besprechen. Vorweg natürlich wie immer der Risikohinweis: Alles, was ich heute sage, ist meine eigene Meinung, die Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Aber ja, ich kann mal einen Fehler machen, vielleicht noch mal was verwechseln oder es gibt ja auch so Fehltrades, selbst wenn sie fachlich korrekt waren. Und wenn ihr durch das Wissen Geld verdient, was ich heute im Podcast sage, dann freut es mich. Wenn aber nicht und ihr Geld verliert, dann ja, bitte auch keine bösen E-Mails schreiben und wir sind hierfür nicht haftbar. Es soll keine Handelsempfehlung und schon gar keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung darstellen. Bevor wir zur Gliederung kommen, was uns halt immer hilft, ne, es ist werbefrei, es ist sehr viel Aufwand für uns, so ein Podcast, dass ihr uns einfach folgt, uns eine gute Bewertung da lässt, es vielleicht auch teilt. Das wäre einfach mega und würde uns ganz, ja, stark freuen und das Feedback des Podcasts ist ja auch wirklich sehr gut. Wir möchten das auch weiterhin machen und ja, wenn das halt einfach gut ankommt, dann macht es einfach viel, viel mehr Spaß. Das sage ich einfach so, wie es ist und ich gebe mir auch weiterhin viel Mühe, dass auch wirklich es fachlich in die Tiefe geht und es halt kein Laber-Podcast wird. Was machen wir heute? Ich möchte erstmal die Future-Märkte etwas generell dazu sagen. Dann sprechen wir über die Terminstrukturkurven, also sind es die großen Themen, und über die COT-Daten. Am Schluss, wie immer, möchte ich ja noch kurz meine eigene Meinung sagen, beim Tipps vom Coach. Und es kamen auch einige Fragen rein, habe ich auch per Insta, ja, den Fragesticker gepostet. Fangen wir an. Was sind Future-Märkte? Also irgendwie weiß jeder, was es ist, aber ehrlicherweise auch sehr viel, ich formuliere es mal so, Halbwissen. Es besteht halt ein grundsätzlicher Unterschied zwischen einem Future-Markt und einem, sagen wir mal, Aktienmarkt. Es gibt ja, mal weg von Rohstoffen. Wir reden heute sehr viel über Rohstoffe, aber mal weg von Rohstoffen. Es gibt ja zum Beispiel einen S&P 500 ETF, einen S&P 500 Index und einen S&P 500 Future. Und das hat zwar alles irgendwie das Gleiche als, ich nenne es mal Underlying oder als Grundlage, aber es sind halt wirklich unterschiedliche Dinge. Und ein Future-Markt ist halt erstmal ein Terminprodukt. Eine Aktie läuft ja normalerweise erstmal per se unendlich, kann natürlich von der Börse genommen werden, Delisting und so weiter, aber generell läuft ja, oder ist eine Aktie erstmal darauf ausgelegt, ewig zu laufen. Gibt es ja schon viele Beispiele, die jahrzehntelang an der Börse notieren. Und ein Future ist ein Terminprodukt, auch wie eine Option, und hat immer einen Verfall. Und ein Future ist ja eine Art Vereinbarung von zwei Handelspartnern, die irgendeinen Rohstoff, Gold, Erdöl, Magerschwein oder auch S&P 500 zu einem bestimmten Preis an einem bestimmten Datum ja kaufen oder verkaufen möchten. Ähnlich wie eine Option. Option ist ja schon ein kleiner Unterschied, weil es ja so eine Art Wette, Versicherungswette ist. Und am Future-Markt, ja, da geht mir schon die Wette auf jeden Fall ein, das irgendetwas dann zu kaufen oder verkaufen. Da hat man nicht irgendwelche Rechte, sondern ist sie ja initial eingegangen. Und dass es überhaupt alles funktioniert, das ist ja auch nochmal eine große Errungenschaft der Börse, weil die Börse gibt ja vor, wann etwas gehandelt wird, welche Qualität und so weiter oder welche Menge auch, das ist ja auch ganz wichtig. Es gibt ja zum Beispiel den Gold Future, das sind das halt 100 Unzen beim Großen, zur Berechnungsgrundlage, und das ist ja auch ganz, ganz wichtig, weil die Börse sagt ja, okay, hier sind die Details, ihr könnt jetzt darauf zocken, handeln, Daytrading, Investments, was auch immer, aber wir geben euch die Spielregeln vor, weil ich könnte natürlich auch mit einer oder anderen Person ausmachen, das wäre dann eher so ein Vorwortprodukt, ja, wir möchten 99,789 Unzen als Grundlage. Aber da würde ja sehr ja, nichts mehr zustande kommen. Es würde sehr unübersichtlich werden, fast schon wie beim Optionsscheinmarkt. Und deswegen hat halt die Börse die Spielregeln vorgegeben. Wenn man auch mal ganz genau in die Tiefe geht, ist es auch wirklich exakt definiert, ne? Also auch beim Kaffee-Future, was für ein Kaffee überhaupt, welche Qualität und so weiter. Also ist alles ganz, ganz genau definiert, was für ein Rohstoff da gehandelt wird, ne? Gold, welcher Goldanteil muss es haben und so weiter. Also es ist, geht da wirklich in die Tiefe, Winter, Sommerweizen, da gibt es echt unterschiedliche Dinge. So tief steigen wir jetzt gar nicht ein, aber das wollte ich Ihnen einfach sagen. Ist als Hintergrundinformation einfach sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig, wie beim Optionsmarkt, die geben ja auch die Strikes vor. Ich könnte ja theoretisch einen Strike bei 50,47 hoch 3 handeln, aber das macht die Börse nicht, zu Recht auch, weil da wird halt kein Handel stattfinden, es wird halt sehr illiquide. Und je wichtiger, liquider halt auch ein Rohstoff ist, sagen wir mal Gold, desto mehr Varianten führen sie dann halt auch ein. Also bei Gold gibt es ja zum Beispiel einen großen Gold-Future, den GCTWS-Kürzel. Da gibt es aber auch einen Kilo-Gold-Future, meine ich. Und was auch eher wichtig ist, den MGC, den Mikro-Gold-Future. Da sind es halt 10 statt 100 Unzen. Haben sie in den letzten, wann war das her, 2-3 Jahre oder sowas eingeführt. Da gibt es sogar Optionen darauf, weil sie halt ja noch was weiteres zur Verfügung stellen möchten. Kann ja auch manchmal sein, dass sie mehr Strikes zur Verfügung stellen. Ne? Manche Aktien haben 40, 45, 50 Strikes, also 5 Abstand. Manche haben 0,5 Abstand. Und je liquider, je höher die Nachfrage, desto mehr gibt er halt die Börse dann zur Verfügung. Und es gibt natürlich auch Bitcoin-Futures und S&P-Futures, aber ich möchte wirklich eher über die klassischen Rohstoffe sprechen. Und was halt auch nochmal eine Besonderheit ist, also erstmal ein Terminprodukt muss ja gerollt werden. Hat ja ein Ende, ein Jahr, ein Monat, 10 Jahre, wie auch immer, muss dann halt immer gerollt werden. Ja, fangen wir aber nochmal grundsätzlich an. Also ein Future-Markt, wie gesagt, ist etwas, was ausläuft. Da kann man natürlich dann den nächsten Future mal dranhängen. Deswegen kommen ja auch langfristige Preischarts zustande. Und ein Rohstoff, also einen klassischen Rohstoff, bitte jetzt, ich denke jetzt eher an Mais und Kaffee und sowas, jetzt nicht unbedingt an Gold, die laufen wirklich über Jahrzehnte seitwärts. Also natürlich mal plus 400%, aber auch mal wieder minus 70% in Aktienindex, sofern es von einer halbwegs gesunden Wirtschaft ist, fängt der links unten an und hört rechts oben auf. Klar, dazwischen minus 50%. Aber eigentlich ist ja auch logisch, dass ein Aktienindex langfristig steigt, weil schlechte Aktien fliegen ja raus. Das so einfach ist es ja. Und da müsste ja schon mit dem kompletten Land oder kompletten Wirtschaft etwas nicht stimmen, dass es halt dauerhaft nicht funktioniert, dass es ja nur noch Schrottunternehmen sind. Aber eigentlich laufen ja schlechte Aktien, die schlecht laufen, fliegen raus und ein gesunder Wert kommt auch wieder rein. So, was heißt das jetzt für uns, wenn wir einen Future-Markt handeln? Also, erstmal beim Optionshandel, das sind ja die meisten von euch, ist es auch extrem wichtig, zum Beispiel, wenn ihr eine Option auf Gold-Future handelt. Und bei Gold ist es noch relativ harmlos. Ja, auf welchen Gold-Future handelt ihr das? Wenn ihr auf einen Gold-ETF handelt, wie auf den GLD, ist es vollkommen logisch. Ja, ihr handelt auf dem ETF. So, aber beim Gold-Future, August, September-Future, Dezember-Future, Dezember-2027-Future und wie gesagt, bei Gold ist es harmlos, aber es ist wichtig. Zum Beispiel bei Erdgas. Ne, das lese ich auch ganz oft. Erdgas ist extrem gefallen. Muss ja im Winter ansteigen, deswegen verkaufe ich Put-Optionen. Also dann muss ich wirklich sagen, und wenn man das auch noch öffentlich postet, also Unwissenheit kann man nicht größer zur Schau stellen, weil der Erdgas-Winterkontrakt Dezember, Januar, jetzt generell, egal welches Jahr, und ein Sommerkontrakt im August, die steht teilweise 100%, 200%, 300% unterschiedlich im Preis. Da kann der eine Future bei einem Dollar stehen im August und der im Winter bei $3. Ja, guten Morgen. Glaubt ihr, die Börse weiß es nicht oder der Markt, dass Erdgas im Winter teurer ist? Und natürlich kann ich jetzt einen Put verkaufen, aber wenn ich den halt im Sommer mache, ja, dann muss ich halt auf den Kontrakt im Sommer machen und der notiert bei $1. Und wenn ich halt auf den Winter machen will, notiert er bei $3, sprich mein Put ist ja schon viel, viel weit oben oder viel, viel höher vom Strike her. Also das ist halt einfach schon mal ganz, ganz wichtig, auf welchen Kontrakt bezieht sich die Option. Und das ist halt gerade bei den Agrarstoffen, bei Energie hoch entscheidend. Und das kann halt auch eine vollkommen andere Trade-Idee sein. Ich habe schon gesehen, dass zum Beispiel der August-Future plus 10% macht und ein Dezember-Future auf dem gleichen Rohstoff macht minus 7%. Das kann alles passieren. Und deswegen ist es halt schon mal ganz, ganz wichtig, dass man sich damit auseinandersetzt. Ja, dass man halt einfach da den Dreh raus hat, auf was man wirklich da achten soll. Was auch noch ganz, ganz wichtig ist, die Handelsklassen beachten. Ich habe mal ein paar Beispiele ausgesucht. Bei Aktien ist es ja relativ simpel. Da gibt es meistens nur eine Handelsklasse oder auch Tradingklasse genannt. Bei Indizes gibt es ja manchmal so ein W hinten, SPX oder SPXW. Das ist halt W oftmals für Weekly-Option. Aber hat ja schon grundsätzlich das gleiche Underlying, den SPX-Index. So, bei Erdgas gibt es zum Beispiel eine Besonderheit. Da gibt es die Handelsklasse, das könnt ihr an der TWS oben rechts einstellen, ON oder LNE. So, und das ist, oder was ist da Unterschied? Da seht ihr, Moment, beide laufen auf den gleichen Future, aber was ist denn da der Unterschied? Also A, Liquidität natürlich, merkt man einen Unterschied. Und die ON ist die amerikanische und die LNE die europäische Ausübungsstil. Also bei den LNE-Optionen ist es halt, könnt ihr nur bei Verfall ausüben als Optionskäufer und bei ON immer. LNE ist auch übrigens Cash Settlement, ist eine Besonderheit für Erdgasoptionen, weil normalerweise ja schon eine physische Lieferung, das sage ich später auch nochmal was dazu, kam eine Frage rein, aber eines Produktes möglich ist. Ja, das ist da bei Erdgas eine Besonderheit, aber auch bei Sojabohnen gibt es mehrere Handelsklassen, zum Beispiel die OSZ und die OSD. Die OSD, also Dora hinten, ist eine Handelsklasse, die bezieht sich immer auf den nächsten November-Kontrakt. Bei Mais ist es, glaube ich, Dezember, die mit D hinten. Ja, was ist jetzt, wieso, weshalb, warum gibt es jetzt den immer mit November-Kontrakt? Also die andere Handelsklasse, das ist halt vielleicht den nächsten Future immer, wird da genommen. Und bei Soja gibt es irgendwas, das den nächsten November-Kontrakt handelt. Also im Dezember dann den nächsten November, was quasi 11 Monate im Voraus ist. Aber die bezieht sich immer auf den November-Kontrakt. Und das ist historisch entstanden, weil aufgrund von irgendwelchen Erntefaktoren, ja, es halt so der Fall ist, fragt mich da bitte nicht genau, warum das jetzt da November sein muss, aber es hat was mit der Ernte zu tun, dass sie da gesagt haben, Moment, wir brauchen hier noch eine Handelsklasse, die den November-Kontrakt widerspiegelt. Ich möchte noch ein paar Begriffe klären, und zwar zum Beispiel, was ist ein Tick? Das ist natürlich in Aktien auch wichtig. Ein Tick ist die kleinste Kursveränderung. Das ist bei einer Aktie normalerweise 0,01 US-Dollar, also 1 US-Dollar-Cent. Bei Penny Stocks kann es natürlich auch anders sein, aber normalerweise 1 Cent. Bei Futures ist es wieder nicht 1 Cent oder kann sein, kann aber auch 3 Viertel sein oder 1 oder 0,000125, wenn ich irgendwelche japanischen Yen Futures handle. Also das ist halt wirklich ganz verschieden oder manchmal auch 200.000 oder sowas. Da muss man halt wirklich immer drauf achten, was da die Tickgröße ist und natürlich dann auch bei den Optionen der Multiplikator. Das möchte ich auch nochmal sagen, die Tickgröße ist auch, also die kleinste Kursveränderung, Preisveränderung, was möglich ist, unterscheidet sich auch von Future zu Future. Gibt dann noch weitere Begriffe, die ich einmal gesagt haben möchte, und zwar sind es Limit Up und Limit Downs. Kennt man so vom Aktienmarkt nicht wirklich, da gibt es so einen Volatilitätsstopp. Aber manche Rohstoffmärkte haben Limit-Ups und Limit-Downs. Im S&P 500 ist es auch möglich und es ist zwar ein Handelsstopp nach einer, ich nenne es mal einfach, krassen Preisbewegung. Bei Lean Hogs ist es beispielsweise 3 US-Dollar. Auch da fragt mich nicht, wieso. Bei Lean Hogs, also Magerschwein, haben sie es halt eingeführt bei 3 US-Dollar. Sprich, ein Limit-Up ist, wenn wir von 50 auf 53 ansteigen an dem Tag, zum Schlusskurs gestern ist entscheidend, dann ist der Handel, beendet ist falsch, nach oben ist er beendet, fallen durfte man wieder, aber er kann nicht mehr als 3 US-Dollar ansteigen. Genauso kann er nicht mehr als 3 US-Dollar fallen, also von 50 auf 47, mehr kann er halt in dem Tag nicht fallen. Das sind auch immer 3 US-Dollar, das ist relativ unlogisch, weil es natürlich ein Unterschied ist, ob man 3 US-Dollar uns bewegen, ob der Preis bei 10 oder bei 100 steht. Na, das ist einmal 30% und einmal 3% Kursbewegung. Und wenn dann ein Limit Up oder Limit Down passiert ist, gibt es am meisten, passiert an dem Tag ja nichts mehr, weil ja dann Bid Ask steht halt 0 zu 20.000, sprich, wenn wir wieder aufmachen, rauschen die 20.000 Kontrakte erstmal in den Markt. Ja, deswegen kommt es am nächsten Tag meistens wieder zu einem Limit Up oder Limit Down und deswegen führen sie auch häufig Expanded Limits ein. Das dann bei Leanhawks, dass die Börse sagt, wir hatten heute eins von 3 Dollar. Also könnte ja immer passieren, wir wissen es ja nicht, wann es passiert, aber okay, es ist heute passiert, morgen habt ihr zum Beispiel 5 Dollar Luft. Und dann haben die es halt einfach größer gemacht. Das tun sie dann quasi innerhalb von einem Tag ankündigen. Im S&P 500 gibt es sowas auch. Und das ist ja, gibt verschiedene, ja, Circuit Breaker heißt es, dass er immer für 15 Minuten Pause ist. Aber generell kann man sich halt merken, mehr als 20% kann der S&P 500 erstmal nicht fallen an einem Handelstag zum Vergleich Schlusskurs gestern. Der DAX, meine ich, hat sowas nicht. Und auch nicht jeder Rohstoff-Future hat das. Ich habe es so von Leanhawks als Beispiel gemacht. Ich weiß, dass es bei Baumwolle prozentual ist, wie hoch der Baumwoll-Future gerade steht. Also das ist ein Unterschied, ob der bei 70 Cent oder bei 80 Cent steht. Manche haben das aber auch gar nicht. Stichwort Erdöl, minus 42 Dollar. Also da gibt es das zum Beispiel nicht und wäre alles in alle Richtungen möglich. So, das erstmal zu den Future-Märkten. Also wichtig ist halt, ja, es ist schon ein krasser Unterschied zu einer Aktie. Es ist wirklich ein Future bei einem bestimmten Verfall. Also ihr handelt halt den Goldpreis mit Verfall August 2027 als Beispiel und nicht den jetzigen Goldpreis. Und das ist bei manchen Produkten extrem entscheidend. Und ihr müsst dann auch gegebenenfalls rollen. Und jetzt komme ich nämlich genau zum nächsten Punkt. Und das sind die Terminstrukturkurven oder auch Forward Curves genannt. Englisch logischerweise. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt ja nicht zum Beispiel den einen Ölpreis. Sondern Rohstoffe werden ja mit Futures gehandelt, also Terminkontrakten. Und jeder von diesen Kontrakten hat halt eine bestimmte Laufzeit, die natürlich Tages-, Sekunden aktuell zu einem gewissen Preis gehandelt wird. Und alle Futures auf einen Rohstoff bilden quasi dann eine Art, ich nenne es mal Formation. Also, ich nehme den August-Kontrakt, schaue den November-Kontrakt an, Dezember-Kontrakt und so weiter, immer den nächsten. Und dann bildet sich die sogenannte Terminstrukturkurve. Und normalerweise ist es so, dass die zukünftigeren Kontrakte teurer sind als die nahen. Also, Erdöl mit Laufzeit Sommer kostet 50 Dollar, ganz einfach, mit Laufzeit Herbst 70 Dollar, das habe ich jetzt übertrieben, und Laufzeit Winter 100 Dollar. Warum ist es normalerweise so? Ja, wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Erdölpreis oder Erdöl haben im Dezember, dann muss das ja auch irgendjemand ein halbes Jahr, Monate lang oder wie lange auch immer in einem Schiff haben, in einem, was weiß ich, wo man das lagert, so ein Containerschiff in Pipelines und Co. Und es kostet natürlich erstmal Lagerkosten und auch Opportunitätskosten. Das ist auch ein ganz wichtiges Wort. Opportunitätskosten sind Kosten des entgangenen Gewinns. Ne? Also der hätte es ja auch gleich verkaufen können, der Ölgigant, und dann in, keine Ahnung, US-Staatsanleihen anlegen können. Und das sind ja auch schnell mal 3-4%, was man da machen kann. Oder noch mehr, kommen natürlich auf die Zinsen an. Und deswegen stehen die normalerweise höher. Und diese Contango-Kurve nennt sich Contango. Und die ist eigentlich relativ, ich sag mal, die normale Kurve, wo am meisten ja das Rohstoff in dieser Contango-Kurve liegt. Sprich, der aktuelle Preis ist günstiger als die hinterlaufenden. So, dann gibt es natürlich noch eine andere Situation. Das ist die Backwardation oder auch, das gefällt mir auch besser, dieses Wort Premium-Situation genannt. Und da ist es so, dass diese Forward Curve fällt. Sprich, aktuelle Kontrakte sind teurer als irgendwelche in der Zukunft. Und das ist natürlich eine Sondersituation. Sprich, die zukünftigen Kontrakte sind günstiger zu bekommen als die aktuellen. Und das kommt bei einer starken Angebotsverknappung vor, bei schlechten Ernte, bei politischen Spannungen. Ne? Also wenn jetzt irgendein Krieg ausgebrochen ist und Ölanlagen werden zerbombt, dann kann halt sein, dass Erdölpreis ansteigt und es werden halt die nahen Kontrakte ansteigen, weil in 2 Jahren sind neue Anlagen wieder gebaut oder irgendein anderer öffnet halt die Leitungen dafür. Aber aktuell herrscht halt das Problem. Ne? Und deswegen ist es eine Art Angebotsverknappung. Genauso, wenn halt gerade die Ernte, am Arsch ist, dann heißt es ja nicht, dass die nächste 2 Jahre die Ernte noch schlecht sein muss. Aber dann steht halt, das kann halt teilweise echt sein, Kakaopreis 2023, 2024 zum Beispiel explodiert. Ja, aber nur der nahe Kontrakt in 3 Jahren nicht, weil wenn es halt gerade in Afrika regnet und die Ernte kaputt geht, ist es jetzt entscheidend und deswegen explodiert halt der Preis. So, aber wieso kaufen sich das dann manche, wenn ich das dann in Zukunft günstiger bringe? Ja, erstmal als Beispiel Kakao oder Kaffee. Na, wenn ihr Starbucks oder Nestle seid, ja gut, dann kauft ihr keinen Kaffee mehr und habt keine Produkte mehr. Sprich, dann sind sie sogar bereit dazu zu sagen, Moment, ich kaufe jetzt das Produkt, ich muss es haben, auch wenn es jetzt aktuell teurer ist und es eigentlich ja so von der Logik her keinen Sinn ergibt, aber es bringt ja nichts. Ne? Wenn das Flugzeug abheben muss mit dem Erdöl, dann müsst ihr das Erdöl halt auch jetzt kaufen. Und wenn das zu einer solchen Situation kommt, zu einer Backwardation, die von Contango nach Backwardation ist natürlich jetzt, das passiert ja nicht über Nacht, sondern es ist ja eher eine Bewegung, ist es so, dass der Preis explodiert. Das kann man wirklich relativ genau so sagen. Eine Backwardation führt zu steigenden Preisen. Punkt. Gerade wenn sich Contango-Situation verändert, das könnt ihr auf verschiedenen Webseiten nachschauen oder auch in der TWS, Contango in Backwardation, dann explodiert der Preis. Punkt. Und das ist schon mein erster Tipp von mir. Shortet keine Backwardation. Ende aus Nikolaus. Also wirklich, shortet dieses Ding nicht. Das gibt so viele Beispiele. Bauholz-Chart mal langfristig anschauen. Kakao, Erdgas und Co. Das kann 100% ansteigen. Und was auch noch entscheidend ist, ist, dass so ein Umfeld der Backwardation sehr, sehr anfällig ist für Black Swan-Events. Sprich, da sieht man einmal, boah, der Preis ist um 30% in einem Tag angestiegen. Ja, aber davor ist der schon teilweise extrem stark angestiegen. Wir sind in einer Mega-Backwardation. Also wundert einen so ein Preisanstieg ehrlicherweise nicht mehr. Und diese, also jetzt immer die Frage Ursache-Wirkung, ne? Wer die gleiche Meldung in einer Contango-Situation hätte wahrscheinlich gar nicht so einen Ausschlag gegeben. Und deswegen ist halt so eine Backwardation immer ein Umfeld, wo extrem anfällig ist nach Black Swan, immer in die Richtung dann natürlich. Und ich würde das wirklich, wenn ihr eins mitnimmt, nicht shorten und schon gar nicht mit nackten Calls. Ihr werdet Geld verbrennen. Es ist halt einfach so. Natürlich, irgendwann hat es das Top erreicht und der Preis kracht wieder ein. Dazu sage ich dann gleich was. Dann noch einen kurzen Ausflug, das dann bitte nochmal anschauen mit der Wohler Handeln. Habe ich ja schon in der Podcast-Folge online gestellt. Und zwar gibt es ja auch eine Terminstrukturkurve auf den VIX. Und da ist es ja auch so, bitte nochmal nachschauen, wenn es jetzt zu schnell geht, dass wenn es sich von Contango nach Backwardation ändert, diese Kurve, auch das führt zu steigenden Preisen. Ja, und dann höre ich immer die Frage, ja, aber der Aktienmarkt fällt doch dann. Ja, richtig, vollkommen richtig. Es führt ja auch zu steigenden Preisen, aber halt im VIX, weil wir schauen ja auch die Terminstrukturkurve des VIX an und auch da führt es zu steigenden Preisen, sprich Volatilität steigt an. Das hat dann irgendwie zur Folge, beziehungsweise der Pfeil müsste andersrum geht, Aktienmarkt hat dann zur Folge, dass Wohle ansteigt, aber das hat dann zur Folge quasi, dass ja der Aktienmarkt fällt. Aber wir schauen uns, wie gesagt, die Terminstrukturkurve des VIX an. Wenn es da eine Backwardation gibt, Contango Backwardation, steigt der Preis an des VIX. Nur nochmal an dieser Stelle, dass das klar ist. So, und jetzt haben wir Contango Backwardation angestiegen, 400% in irgendeinem Produkt angestiegen. Jetzt kann das passieren, dass sich halt, das wird ja irgendwann mal passieren, sonst geht ja unendlich, dass die Backwardation sich auflöst und wir wieder in einer Contango-Situation sind. Dann, liebe Leute, ist für mich das ganz klare Verbot Short Puts lassen. Also die Kurve ging senkrecht hoch. in der Backwardation, dann ein bisschen gefallen, seitwärts gelaufen, Contango-Kurve wieder da. Es ist häufig so, dass die Preise dann sehr, sehr stark fallen. Sehr, 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 sehr stark. Meistens, das ist ein gutes Indikator, dass es Richtung Ausgangsniveau Backwardation fällt. Also beispielsweise ein Produkt steht bei 10 Dollar, geht in Backwardation senkrecht hoch auf 100 Dollar. Dann pendelt es bei 100 Dollar rum, fällt auf 90 Dollar, wie auch immer. Backwardation löst sich auf, dann fallen wir von 90 meistens Richtung 10 Dollar wieder. Also das kann man häufig beobachten und auch da würde ich nicht den Helden spielen und zu früh ein Put verkaufen. Im Zweifel ist es lieber so, dass ihr da die Finger weglässt, weil das kann halt einfach extrem wehtun. Ich würde schon eine Backwardation shorten, wenn es zu einem Black Swan Event kam. Es ist immer die Frage, kommt am nächsten Tag nicht nochmal ein stärkeres Black Swan Event, aber das würde ich dann vielleicht mit Bergholz Spreads immer mit einer Long-Option shorten. Wenn die Volam 400% ansteigt, dann muss ich einfach als Stillhalter aktiv werden. Es gibt auch noch ein paar Sondersituationen bei der Terminstrukturkurve. Also bei lebenden Produkten, Magerschwein, Lebendrinnen und Co. ist es natürlich schwer. Auch bei Erdgas zum Beispiel. Aber da kann man es ganz gut machen. Und zwar müsst ihr da, die Kurve sieht komisch aus, aber ihr müsst halt Januar 2025 mit Januar 2026 vergleichen. Februar 24 mit Februar 25 und Februar 26. Und ob die einzelnen Monate halt eine Backwardation haben oder Contango haben oder nicht. Also immer Januar mit Januar vergleichen, dann kriegt ihr das ganz gut raus, weil der Winterkontrakt was komplett anderes ist als ein Sommerkontrakt. So, das erstmal zu den Terminstrukturkurven. Jetzt kommen wir mal zu den COT-Daten und bringen wir das mal alles zusammen. Also die COT-Daten sind eine schöne Sache. Was ist denn das überhaupt? Erstens, es ist kostenlos. Das ist immer gut. Was aber wiederum manchmal komisch ist, dass manche Chart-Softwares dafür Geld verlangen und teilweise auch echt viel Geld. Das verstehe ich nicht ganz, weil sie werden also kostenlos veröffentlicht. Und es ist was von einer Behörde in den USA. Da wird veröffentlicht, wie verschiedene Händlergruppen positioniert sind. Und es gibt manche Händlergruppen, die sind sogenannt reportpflichtig und das seid ihr normalerweise nicht. Ich sage gleich was zu den möglichen Größen. Und dann wird man man ist immer in einer von drei Händlergruppen dann drin. Machen wir aber erstmal ganz kurz was als Hintergrundinformation zu der Geschichte. Ab 1924 gab es ein Jahresreport über das Hedging an Terminbörsen. Und nach und nach kam dann sogar ein monatlichen Report mal raus über 13 verschiedene Agrarmärkte. Das waren sogar sozusagen die Vorgänger. Ab 1992 gab es dann den COT-Report alle zwei Wochen. Ab 2000 gab es ihn dann wöchentlich. Ab 2009 gab es dann auch den Disaggregated COT-Report. Dazu werde ich dann auch noch was sagen. Der COT-Report wird veröffentlicht an einem, oder immer freitags, außer Feiertag natürlich, wird jeden Freitag veröffentlicht. Wichtig ist, die Daten beziehen sich aber auf Dienstag Handelsschluss. Das ist wirklich wichtig, weil es können natürlich Mittwoch, Donnerstag extrem was passieren und dann schaut am Freitag die COT-Daten an. Das ist aber von Stand letzten Dienstag. Es gab auch mal die Geschichte, dass die USA wieder kein Geld hatte und die Behörden geschlossen wurden, also außer die Anführungszeichen wichtigen, und da wurden die dann auch nicht veröffentlicht. Und als sie dann wieder gearbeitet haben, war es glaube ich so, dass sie zweimal die Woche denen quasi nachgereicht haben. Na, ist eine Behörde, kann man nicht so viel verlangen. Nach und nach kam das dann halt etwas später. Aber es kann halt Feiertage und alles vorkommen, dass das halt einfach später veröffentlicht wird. Und es gibt, wie gesagt, verschiedene Händlergruppen, 3 oder 6 oder 5, kann man sich drüber streiten, je nach Report. Und wann ist man denn überhaupt reportable? Also wann muss man sich quasi der Börse melden? Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht. Ab 500 Zucker-Futures, ab 200 Gold-Futures. Also ein Gold-Future ist ja mal 100 Multiplikator. Also Goldpreis mal 100 ist einer. Und dann nochmal mal 200, wenn ihr diese Summe quasi in Gold drin habt, müsst ihr euch melden. Oder ab 350 Erdölkontrakte. Erdöl ist es 1000, also wenn Erdöl bei $100 steht, mal 1000 mal 350. Also es ist schon, ich sage jetzt, es ist keine abartig große Summe, aber also ich habe keine 350 Erdölkontrakte, werde es auch vermutlich niemals haben. Aber es ist jetzt kein Milliardenbetrag, also wenn ich halt ein paar Millionen in einem Kontrakt drin bin oder in einem Rohstoff eher gesagt, dann muss ich das melden. So, jetzt machen wir erstmal diesen klassischen Report, der heißt Legacy Report. Und da ist es so, dass die Händlergruppen in drei Gruppen eingegliedert werden. Es gibt, fangen wir mal mit den Small Speculators an. Das sind, ich sage es ganz einfach, wir. Das sind halt Händler, die unter diese Reportable Positions, also diese 500 Zuckerkontrakte fallen. Also ich habe drei Zuckerfutures long, dann gehöre ich unter die Small Speculators, das ist eigentlich auch der Rest einfach genannt, und nichts gegen euch oder gegen mich selber, aber das wird halt auch oft das dumme Geld genannt. Dann gibt es die Large Speculator und die stellen die Gegenseite zu den Commercials dar, sage ich gleich, und die sind halt ehrlicherweise nur dazu da, Geld zu verdienen. Die sind trendfolgend unterwegs und die haben natürlich extrem hohe Kontrakteanzahl. Also sind einfach Geldverwalter. Dann gibt es die Commercial Hedger. Das sind diejenigen, die den Future-Markt nutzen, um sich aktiv zu hedgen, weil sie irgendetwas mit dem Produkt zu tun haben. Also Landwirte zum Beispiel. Die haben jetzt auch keine Profitabsichten, natürlich schon, aber jetzt mit dem Future-Markt nicht. Also ein Kaffeebauer ist ja schon long mit seinem Kaffeefeld. Und wenn der dann sieht, wo der Kaffeepreis explodiert, geil, aber scheiße, wenn der wieder fällt, dann shorten sie die Futures. Also die sind auch meistens short. Gibt natürlich noch die andere Seite. Nestle, die dann Kaffee einkauft, die müsste sich halt gegen Preisen, also gegen steigende Preise dann absichern. Die müssen dann eher den Kaffeekontrakt mal long gehen. Aber die Hauptsache, also das Hauptsächliche wird halt von den Commercial Hedger gemacht. Die sind meistens netto short. Was sage ich auch noch dazu, wie man das dann auch nutzen kann. Also das sind erstmal die drei Gruppen. Commercials, das sind die, was mit dem Produkt was zu tun haben. Large, die haben viel Geld. Und die Small Speculators, die Kleinanleger. Dann gibt es noch den Disaggregated COT Report. Da werden diese drei Gruppen noch weiter aufgesplittet. Und zwar sind die Commercials, werden dann in zwei Gruppen nochmal unterteilt. Das sind einmal die Producer, Merchant und User und so weiter. Also das sind wirklich diejenigen, die was mit dem Produkt physisch zu tun haben. Das habe ich gerade eben auch schon mal gesagt, das weiß ich. Also Commercial sind Producer plus, ich sage es gleich schon mal vorweg, Swap Dealers. Also Summe Commercial ist gleich Summe Producer plus Summe Swap Dealer. Und die Producer sind halt Produktion, Verarbeitung, Verpackung, Handling von physischen Rohstoffen und die nutzen den Terminmarkt, um Preisschwankungen zu hedgen. Dann gibt es sogenannte Swap Dealers noch. So, und die Swap Dealers handeln OTC-Geschäfte, also Over-the-Counter, nicht offiziell quasi an der Börse, und benötigen dann den Terminmarkt, um die Preisrisiken des sogenannten Swaps zu hedgen. Und die Swap-Dealer können halt spekulative Händler sein mit einer schönen Kontrakt-Size. Hedgefonds, ja, das sind die so. So, aber wenn ich jetzt weiß, es gibt ja die Commercial-Anzahl, wird ja auch von Swap-Dealers ja beeinflusst. Ich will ja wissen, was die Produzenten machen. Da könnte ich halt gleich sagen, okay, ich gucke mir die Producer an, die Produzenten. Das ist teilweise auch erheblich, wie hoch der Anteil der Swap-Dealers ist bei den Commercials. Also erster Tipp, schaut euch mal den Producer-Anteil an. Dann zu den Large Speculators, die werden auch nochmal unterteilt in Money Manager. Das ist der klassische Gegenpart von den Producern, handeln halt trendfolgend. Und die Other Reportables. Die Other Reportables sind meldepflichtige Händler, die aber keine Vermögensverwalter sind. Sprich, wenn jetzt jemand von euch 500 Zuckerkontrakte reinhaut, ist er ja reportable. Also muss es melden, aber ist ja kein Geld verwaltet und dann fällt dann unter diese Other Reportables. Die Small Speculator bleibt gleich, es heißt bloß anders, das sind dann die sogenannten Non-Reportables. Also nochmal zusammenfassend, die Commercials bestehen aus Produzenten und Swap Dealers, die Large Speculators bestehen aus Money Manager und Other Reportables. So, Alex, was bringt es uns jetzt alles? Kommen wir mal zu den Nutzen des UT-Reports oder was ihr anschauen solltet. Also, es gibt, und die funktioniert trotz Beeinflussung der Swap-Dealers sehr gut, die Commercial-Netto-Position. Was heißt Netto-Position? Ja, wenn die 500.000 Kontrakte short sind und 200.000 long, ist die Netto-Position minus 300.000 Kontrakte. Diese absolute Zahl bringt überhaupt nichts, weil ihr müsst immer im Vergleich setzen. Sind jetzt Netto-Positionen von 300.000 Kontrakte short? Ist es jetzt short oder long? Klar, absolut ist es short. Aber es kann ja sein, dass sie die ganze Zeit mit 1 Million Kontrakte short unterwegs sind, haben jetzt nur noch minus 300.000 Kontrakte. Dann wäre es ja ein Long-Signal. Und wichtig ist, ihr müsst es immer könnt ihr zum Beispiel ein Trading View machen, in einem schönen Chart anschauen, den COT-Daten reinlegen. Und dann quasi nach links schauen, wie hoch war die Netto-Positionierung. Was auch noch sehr gut funktioniert, ist, dass ihr die Netto-Positionierung, ihr schaut euch nur die Anzahl der Short-Kontrakte der Commercials an. Nicht die Netto, nur wie hoch ist die Short-Kontrakte der Commercials. Weil das sind eigentlich die Produzenten, weil die gehen ja eh nur Short. Ne? Also die, was mit dem physischen Produkt zu tun haben. Was wollen die? Long, die sind ja schon long mit Kaffeefeld. So, und wenn die dann halt kaum noch immer im Vergleich setzen, Short-Kontrakte haben, ist es quasi ein Long-Signal. Wenn sie extrem short sind, wäre es dann quasi ja ein Short-Signal. Also wenn die extrem short gegangen sind, dann ist ja der Kaffeepreis so arg angestiegen, dass sie sagen, das sichern uns mir jetzt vollkommen, also die spekulieren nicht damit, aber das sichern wir uns jetzt mega ab. Wir haben Angst, dass der Kaffeepreis wieder fällt. Es kommen schon die Regenwolken. Wir hauen jetzt Short-Kontrakte auf den Kaffeepreis drauf. Und die Anzahl der absoluten Short-Kontrakte, ja, schaue ich auch sehr, sehr gern an. Was auch noch interessant ist, sind die Money Manager. Wenn die auch Extremsituationen haben, die sind Trendfolgen, sprich, das müssen wir dann anders anschauen. Die haben ja meistens auch recht. Aber die haben am Tiefpunkt quasi extrem hohe Short, also Short in Anführungszeichen, immer zum Vergleich zu der Historie, eine hohe Short-Anzahl. Also das ist auch ein recht schöner Indikator, weil die halt trendfolgend unterwegs sind. Dann, wie gesagt, die gehen halt auch in den Trend rein, skalieren sich rein und so weiter. Dann als Kontra zu sehen. Was auch noch interessant ist, als letztes die Small Speculators, und das ist eigentlich relativ einfach, auch Kontra zu sehen. Also wenn, da gibt es ja auch jetzt nicht nur die COT-Daten, gibt es ja auch andere Indikatoren, EUVAX-Sentiment und Co., ne, wenn halt die Privatanleger irgendwie jetzt auf den Trichter kommen, dass der Goldpreis extrem stark angestiegen ist und jetzt halt auch noch long gehen, ja, da muss man halt aufpassen. Also so würden wir den COT-Report nutzen. So, und jetzt komme ich mal zu meinen Tipps vom Coach, weil das müssen wir jetzt mal alles ein bisschen reinbringen, das Wissen, wie man das jetzt in der Praxis nutzen kann. Also als allererstes, wichtig, befasst euch mit den Futures und zwar ganz genau. Auf welchen Kontrakt handle ich das? Adjustierte Kontrakte, nicht adjustiert. Handle ich einen Winterkontrakt auf Erdgas oder einen Sommerkontrakt? Wie steht denn der Winterkontrakt? Ruft mal den Winterkontrakt nur den in TradingView auf. Ne? Nicht irgendeinen Sommerkontrakt, ich mache da die Preisanalyse und dann klatsche ich aber auf den Dezemberkontrakt die Option rein. Das sind unterschiedliche Dinge. Wann kann denn was angedient werden? Welche Handelsklasse? Wohin unterscheiden sich die Handelsklassen? Wichtig, wichtig, wichtig. Schaut euch die Terminstrukturkurve, die Forward Curves an, weil ja, da kann man halt wirklich sehr viel Schlechtes vermeiden. Das muss man einfach so sagen, weil so eine Forward Curve, wenn die sich halt einmal bewegt, dann bewegt sich der Preis auch richtig. Und das würde ich quasi auch, wenn die COT-Daten short schreien und wenn es ist in einer Backwardation, würde ich nicht short handeln. Also die Backwardation steht quasi über allem. Seitdem es kommt halt in den End Black Swan, dann würde ich vielleicht auch aktiv werden. Aber es wäre dann gar keine Preisgeschichte, sondern es ist eine reine Vola-Geschichte, um die Mean Reversion zu handeln. Ja, also das solltet ihr so nutzen. Was man halt mit den COT-Daten auch noch ganz gut machen kann, längerfristige Trends erkennen, selbst wenn es sagt, mein Gott, Handelsklassen, Future-Option, gar keinen Bock drauf. Aber wenn ihr zum Beispiel Gold-Investments macht, Goldminenaktien, wie auch immer, dann könnt ihr auch die COT-Daten hierfür nutzen. Also ich würde es auch eher nutzen für wirkliche Rohstoffe an sich, jetzt nicht mit Bitcoin, ne, da gibt es auch COT-Daten. Wer ist es da? Ein Bitcoin-Miner? Ich weiß es nicht. Also wer da die Commercials sind, ich glaube auch nicht, dass der Markt, der Bitcoin-Markt an der offiziellen Terminbörse so zustande kommt, sondern dafür ist ja Bitcoin da, damit man keine Börse braucht. Oder zumindest keine richtige Börse, in Anführungszeichen, sondern dass man sich auch so hin und her schieben kann. Ihr wisst, was ich meine. Ja, so würde ich das, wie gesagt, nutzen. Und wichtig am Anfang halt auch, Demokonto, ne, handelt der Ersten im Demo und handelt Spreads, sowohl oben als auch unten. Ne? Nach spätestens Erdöl weiß man, wie stark auch ein Terminprodukt fallen kann oder ein Rohstoff. Und ich würde immer eine Long-Option dazu handeln, weil halt auch gerade Erdgas und Mais, ne, da kann eine Fabrikhalle abbrennen und der Preis explodiert oder bricht in sich zusammen. Und mit einer Long-Option kann es natürlich ein schlechter Trade werden, aber es kann halt niemals eine mega hohe Prozentzahl, sofern ihr die üblichen Positionsgrößen eingehalten habt, da richtig was passieren. Okay, kommen wir zu dem Q&A. Also, erste Frage, die ich bekommen habe, bekomme ich die Ware geliefert? Also definiere Ware. Ich glaube, ich weiß, wie die Frage gemeint ist. Also es steht ja bei der Option, machen wir erstmal die Option auf einen Rohstoff-Future. Ja, da bekommt ihr natürlich eine physische Lieferung. Da bekommt ihr das Underlying physisch. Aber was ist denn das bei der Option? Die Option bezieht sich auf einen Rohstoff-Future. Und der Rohstoff-Future, den kriegt ihr dann ja natürlich auch physisch in das Depot eingebucht. Ne? Der Future kriegt ihr physisch eingebucht. Aber ich glaube, was gemeint ist, ist, dass mir halt die Magerschweine geliefert werden. Und nein, das ist zumindest bei IB, CapTrade und Co. nicht möglich, weil die das halt verhindern. Also die tun es auch zwangsliquidieren. Achtung, das ist nicht bei 0 Tage Restlaufzeit. Das kann teilweise schon 14 Tage vorher passieren. Auch das ist bei Future oder pro Future-Markt entscheidend, dass er das nicht verpennt. Also, bekomme ich die Ware geliefert? Bei einer Option natürlich, den Future bekommt ihr geliefert. Bei, wenn ihr den Future habt und verschläft das quasi, nein, da wird es zwangsliquidiert. Da bekommt ihr keinen physischen Rohstoff angedient. Das verhindert IB. Es gibt aber sogar Broker, da wäre das möglich. Auch da ist es ehrlicherweise nicht so wild, weil dann gehört euch halt in irgendeinem Lagerhaus in Texas 5000 Baschel Weizen. Und ich habe es halt mal von einem gehört, der das auch gemacht hat. Und der hatte dann halt da angerufen und es halt dort verkauft. Also selbst das wäre kein Beinbruch, aber bei IB und Co. ist es nicht möglich. Ist ja auch, also ehrlicherweise, komplett nicht mehr zeitgemäß. Das war ja früher mal irgendwie, aber heute geht es ja einfach nur um den Cash-Betrag und nicht um irgendwas angedient zu bekommen. Nächste Frage. Lassen sich Optionen noch während eines Handelsstopp handeln? Also Limit Up und Limit Down ist wahrscheinlich gemeint. Ja, Optionen kann man währenddessen noch handeln. Ihr könnt ja auch theoretisch noch den Future handeln, aber ihr werdet halt nicht zu dem Preis ausgeführt oder seid halt ewig in der Warteliste drin, weil der halt nicht zulassen, dass der Preis noch weiter steigt oder fällt. Es ist aber kein Spaß, da die Option zu schließen. Es wird total illiquide und das solltet ihr nicht raus müssen. Also das solltet ihr verhindern. Mit einer Long-Option kann ich das halt auch, bin ich da halt relativ entspannter da, weil ich weiß ja, ich kann XY verlieren und nicht mehr. Und kann halt die Sache vielleicht in den nächsten 1, 2, 3 Handelstagen entspannter schließen und muss nicht in Panik agieren. Also theoretisch ja, aber es macht keinen Spaß und es solltet ihr vermeiden. Ich habe es noch nie, musste es Gott sei Dank noch nie machen. Gibt es Vola-Indizes für Rohstoffe? Also wahrscheinlich sowas wie den VIX gemeint für den S&P 500. Ja, die gibt es. Jetzt muss ich einen auf Korinthenkacker machen. Was ist wieder ein Rohstoff? Also die Vola-Indizes, die ich jetzt aufzähle, sind für ETFs. die auch das Rohstoff haben. Und natürlich ist es so, wenn die Vola eines Gold-ETCs oder ETFs halt hoch ist, dann ist ja natürlich auch die Gold-Vola von dem Future hoch, müsste es aber theoretisch nicht, weil es zwei unterschiedliche Sachen sind, aber die sich natürlich in die gleiche Richtung bewegen. Und ich zähle mal ein paar auf. Für den Euro ist es der EVZ. Für Gold den GVZ. Wichtig, es bezieht sich jetzt zum Beispiel auf den GLD, ETC und nicht auf den GC Future. Für Goldminen habe ich auch mal kurz aufgenommen, den VX GDX, VX GDX, also zusammengeschrieben VX GDX. Für Goldminen, Silber ist VX SLV, Erdöl UVX. Und US-Staatsanleihen, den VX-TLT. Auch der bezieht sich nicht auf die Futures, sondern auf den TLT-ETF, der auch sehr bekannt ist. Würdest du lieber eine Option auf einen Rohstoff-ETF oder auf einen Future handeln? Also ich habe teilweise auch die Fragen ein bisschen umgeschrieben, dass sie auch quasi für alle Sinn ergeben. Auch das war eine dazu. Also es kommt drauf an, ne? Die Frage ist ja erstmal sehr gut, nehme ich jetzt den GLD oder den GC Future? Ja, es kommt halt drauf an. Also wenn ich jetzt ja reine Prämie haben möchte, könnte ich ja den Future nehmen. Muss natürlich das Rollen beachten. Weil ja einfach der GC Future viel, viel größer ist von dem Dollar her als der GLD. Wenn ich es aber etwas angedient haben möchte, gerade langfristig, würde ich vielleicht den ETF nehmen. Dann kann ich ja sagen, ich möchte den GLD einfach eingebucht bekommen, den ETF. Dann habe ich halt nichts. Könnte ich mit GC natürlich auch machen, dann muss ich die ganze Zeit rollen und da habe ich das nicht am Bein und kann dann ganz entspannt, was weiß ich, die Wheel-Strategie drauf fahren. Ja, für Anfänger eignen sich wahrscheinlich eher auch die ETFs, weil man dann halt mit den Rollen nichts zu tun haben möchte. Also, das ist quasi auch so GLD-ETF. Es ist halt eine ETF-Option, keine Rohstoffoption, streng genommen, aber eignet sich ganz gut für Einsteiger. Eignen sich COT-Daten als Timing-Instrument? Das hat noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Ich formuliere es mal ganz schnell. Derjenige hat einfach schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und das kann ich zu 100% unterschreiben, weil die COT-Daten sind kein Timing-Instrument, zumindest kein kurzfristiges. Im Nachhinein sieht es alles schick aus, aber im Nachhinein ist auch der Kurs einfach zu lesen. Weil wenn die COT-Daten extrem bullisch sind, die können immer noch bullischer werden, noch bullischer und noch bullischer und da wird dann der Preis derzeit immer weiter fallen und ich war schon long unterwegs. Ja, deswegen kein guter Timing-Instrument, eignet sich dafür überhaupt nicht. Da sollte man vielleicht sowas wie technische Indikatoren nutzen, überverkauft und so weiter. Natürlich die Vola im Blick behalten, wenn ich Optionen handle. Also die Frage, kann ich nein, genau kann ich von nein, es eignet sich nicht dazu, aber die Meinung kann ich absolut bejahen. So rum. Und die letzte Frage fand ich auch ganz schön. Lohnt es sich überhaupt, Rohstoffoptionen zu handeln? Und also, wie formuliere ich das jetzt? Jein. Also, wenn einer sagt, und das verstehe ich auch vollkommen, für die paar Trades pro Jahr tue ich mir das nicht an, unterschreibe ich. Ich würde mich aber trotzdem mit der Thematik beschäftigen. Weil A, was ich auch sehr gerne mache, auch gerade zu kleineren Konten, die jetzt nicht so viele Future-Positionen vertragen, dass man halt so Black Swans abwartet. Das kriegt man auch relativ schnell mit. Bäm, Kriegsattacke, Erdölpreis explodiert. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier nicht einen entspannten albernen Konto handeln können, rein für die Wohler-Geschichte, ne? 100 Dollar oben unten Einnahme für so ein Zehntausender-Konto, zack, 2% eingenommen und die kommen teilweise, was weiß ich, 70% weg vom Preis. Also sowas würde ich hier schon auf dem Schirm haben und da sollte ich halt auch wissen, wie das funktioniert, ne? Deswegen würde ich halt schon Erfahrungen damit sammeln, um sowas zu nutzen. Und vor allem halt auch beschäftigen mit den Terminstrukturkurven. Weil allein für so ein Goldinvestment oder auch die COT-Daten, ne, für so ein Goldinvestment halt einfach echt cool sind, sich damit zu beschäftigen. Man kann ja auch Zucker anschauen und Südzuckeraktien handeln. Also das habe ich auch schon gemacht. Da müssen wir halt ein bisschen open-minded sein, um das zu nutzen. Also lohnt es sich? Ja, aber es ist halt immer die Frage, ich würde halt 80% Aufwand rein, naja, 80% Aufwand reinstecken. Ich versuche gerade noch die Parallele zu finden und dann halt auf 20% zu verzichten. Ne? Auf die extra 20%, also das ganz klassische Prinzip 80-20. Das reicht dann, denke ich. Mit beschäftigen, aber musst du ja nicht jeden Tag 3 Stunden irgendwelche Maischarts anschauen, sondern wartet geduldig. Oft ist ja auch der 20.000-Topf im Weg dafür. Und dann nutzt es, wenn es halt einfach extrem hohe Vola gibt, ein Black Swan passiert, ja, dann aktiv werden und nutzt die COT-Daten und die Terminstrukturkurven für Investments. Also die würde ich auf jeden Fall mich einmal nochmal stark oder stärker mit beschäftigen und das halt mal ein bisschen anschauen. Gut, ich glaube, wir sind auch schon fast eine Stunde, 50 Minuten oder sowas erreicht. War wieder schon eine schöne lange Folge. Es war jetzt halt einmal ein Querbeet um die COT-Daten, die Terminstrukturkurven. Ne, allein über die Money Manager könnte ich eine Stunde reden. Werden wir vielleicht auch mal machen, aber ich wollte halt einfach mal einen groben Einblick. Ich glaube, ein bisschen klein geredet. Ich glaube, ich bin schon teilweise in die Tiefe gegangen. Aber es ist halt einfach mal ein schneller Einblick innerhalb von einer Stunde über das ganze Thema. Wie ich schon mal am Anfang gesagt habe, uns würde es natürlich freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lässt und auch den Podcast rumschickt und teilt. Die Timestamps findet ihr, je nachdem, ob es die Streaming-Plattform zulässt oder nicht, oder die Podcast-Plattform, unten in den Shownotes, heißt es, glaube ich. Da könnt ihr dann nochmal rumklicken. Ansonsten gebt uns gerne Feedback, kommentiert, wenn ihr es jetzt auf YouTube anhört, gerne auch weitere Wünsche für einen Podcast. Ansonsten passt auf euer Geld auf, gerade wenn ihr Rohstoffoptionen handelt, immer eine Long-Option. Und dann, ja, schaut euch das Thema mal an, dann könnt ihr auch da einen schönen Neben-Cashflow generieren. In diesem Sinne, passt auf euch auf. Ciao, ciao.